Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 483 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerin, ganz speziell, liebe Zuhörer, natürlich auch ganz besonders, alle ganz, ganz herzlich zu dem heutigen Audiocast. Es soll eine abwechslungsreiche halbe Stunde werden und ich gebe mir viel Mühe, möglichst alle zu erreichen, für jeden was dabei zu haben. Deswegen denke ich, steigen wir gerade oder erst am Anfang oder sowieso oder überhaupt ein in so ein paar E-Mails und Nachrichten, die ich von Zuhörern bekommen habe. Zuhörerin dabei? Nee, keine dabei. Die teilweise schon ein bisschen bei mir rumliegen, aber ich fand nie so richtig die Zeit dazu, das unterzubringen in der halben Stunde. Heute machen wir's. Ich fange mal an mit einer Nachricht. Namen weiß ich nicht, ob ich den nennen darf, aber aus dem Land Brandenburg, der Gemeindestadt Zossen. Damit weiß derjenige, wer gemeint ist. Er schreibt: Glückwunsch zu 8 Jahren TV-Folge. Sehr geehrter Herr Wolfgang Rudolph und Kollege Back und Team, ich möchte dem CC2 zu 8 Jahren Fernsehen bei NRW-TV gratulieren. Macht weiter so. Ihr seid die einzige Computer- und Techniksendung, die ich kenne, die Themen so gut erklärt, wie ihr es könnt. Ist hoffentlich nicht so gemeint, wie man es böswillig interpretieren könnte. Nee, ich weiß, ist ein sehr positiver Mensch, der schreibt öfter mal. Danke für die viele Arbeit, die ihr seit Jahrzehnten mit viel Freude leistet. Am 24.07. habe ich ebenfalls Geburtstag, deshalb kann ich das nicht vergessen, wenn ihr als Sendung euer Bestehen feiert. Ja, das ist natürlich praktisch. Sollte ich es mal vergessen, dann bitte Mitteilung an mich. Vielen Dank für den Glückwunsch und dazu muss man natürlich sagen, dass am gleichen Tag im Jahr der Audiocast, also das, was Sie jetzt im Moment hören, 1 Jahr älter als die Fernsehsendung geworden ist, also 9 Jahre. Gut, jetzt sind wir aber schon bei Zuhörern und könnten wir im Grunde genommen gleich mal weitermachen. Am 23.07., das heißt, da wurde der Amiga 1000 vorgestellt. Damit hat man einen Riesenschlag getan, denn das war, glaube ich, der erste, der den Schritt vom 8- zum 16-Bit-Computer im persönlichen Bereich gemacht hat. Hatte damals eine Auflösung von 320 x 256 Bildpunkten in 32 Farben. Gleichzeitig konnte man 4096 Hold and Modify Modus, glaube ich, darstellen. Also, es war eine große Geschichte. Und gesehen habe ich ihn das erste Mal auf der CeBIT 1986, die erste CeBIT übrigens. Vorher war die CeBIT ja nur eine Halle in und eingebettet in der Industriemesse in Hannover und ist erst ab 86 eigenständig geworden. Ja, und deswegen auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Schade, dass viele dieser damaligen Technologien nicht überlebt haben, denn das, was wir heute an Abklatsch kriegen, an schnell zusammengenagelten Mutterbrettern, die meist aus Fernost kommen und alle eine wie die andere nicht so viel Innovationen mitbringen, wie jeder neue Personal Computer vor 30 Jahren, der auf den Markt kam. Aber das ist eben so der Zahn der Zeit, der an diesen Entwicklungen nagt. Es geht zwar weiter, aber nicht wirklich mit Innovation, sondern einfach nur mit ein bisschen schneller, mit ein bisschen mehr Speicher. Und das war's auch schon. Und das mit ein bisschen schneller, die Taktfrequenzen steigen ja nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema, da kann man mal darüber sprechen, warum und wieso und woran das überhaupt liegt. Jetzt mache ich einfach mal ein bisschen weiter mit noch ein paar Zuhörerfragen, die mich erreicht haben. Da habe ich letztens angesprochen, dass wir in der Schweiz auch eine ganze Menge Zuhörer haben. Und da hat sich einer gemeldet. Und zwar, hallo Rudolf, danke für die informativen Sendungen, Trutzbox und Prikops-Infos. Ja, wir hören euch auch in der Schweiz. Datenschutz kennt keine Grenzen. Anregung? Ich frage mich mit meinen Technikfreunden schon lange, wieso entwickelt die EU kein Betriebssystem? Die machen doch auch Flugzeuge. Wieso kein Betriebssystem für Computer? Zum Beispiel auf Unix-Basis oder so. Wäre mal ein Thema wert. Danke und auf Wiederhören. Ja, die Frage lässt sich natürlich nicht so leicht beantworten. Auf der einen Seite, in der EU, da sitzen in der Hauptsache Politiker und Apparatschis und Lobbyisten und Leute, die möglichst viel verdienen und einige davon auch möglichst wenig tun. Dass man da wirklich fähige Leute hätte, die ein Betriebssystem entwickeln können, sehe ich im Moment erstmal gar nicht. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, ihren eigenen Krempel zu schützen, ihre eigenen Server zu schützen, ihre Datenbanken zu schützen. Auch da gibt es ja riesige Sicherheitslücken und Lecks. Die andere Seite ist natürlich, ein Betriebssystem schreibt man nicht von heute auf morgen. Ich kann mich erinnern, ich habe damals ein kleines Betriebssystem geschrieben in Assembler, welches Tasks switchen konnte, State-Maschinen drin hatte und so weiter. Das konnte aber gar nichts. Das konnte einfach nur ein paar Programme starten und mehr nicht. Ein Betriebssystem ist eine Riesennummer. Und wenn Firmen wie Microsoft und Google und Apple das nicht hinkriegen, solche Dinge fehlerfrei zum Laufen zu bekommen, und das machen die ja nicht, weil sie zu dumm dafür sind oder weil sie keine Lust haben oder kein Geld da reinstecken, im Gegenteil. Hier sehen wir, dass die riesige Möglichkeit eines solch riesigen Programmes, wie es ja ein Betriebssystem eigentlich darstellt, Fehler zu machen oder noch nicht mal Fehler, sondern einfach nur, dass Zustände entstehen, dass irgendetwas passiert, was man nicht bis ins letzte Detail vorhergedacht hat. Mit anderen Worten, der Mensch ist eigentlich zu blöd, ein fehlerfreies Betriebssystem zu programmieren. Und das ist nicht bös gemeint, das ist einfach nur eine sachliche Feststellung. Wir können nicht jede denkbare Situation wirklich denken. Wir könnten uns denken, dass wir die denken können, aber wirklich denken können wir sie nicht. So, und weil eben ein Betriebssystem so eine riesige Sache ist, wird auch kein Mensch in der EU sich das Ding ans Bein binden wollen, denn es wird mit Sicherheit schief gehen. Wir müssen leider warten, was die Großen machen und uns freuen und stolz darauf sein, dass ein Betriebssystem wie Linux so eine große Gemeinde hat, die laufend und ständig daran mitwirkt, hilft und verbessert. So, dann von jemand, der mir auch schon viele Nachrichten geschickt hat. Ich lese auch nirgends, dass ich ihn nennen darf. Also lieber Schreiber, du wirst es wissen, wenn ich es sage. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat geschrieben, liebe CC2-Macher, die Google Glass-Erfindung wirft Fragen zum Persönlichkeitsrecht auf. Ähnlich wie es schon bei Google Street View der Fall war. Bei Street View haben viele Leute einen Brief an Google geschrieben und dadurch die Ansicht des eigenen Hauses verpixeln lassen. Was ist, wenn man unbeabsichtigt in den Kamerabereich eines Google Glass-Trägers hineinläuft und nicht gefilmt werden möchte? Bei einer Tagung in Los Angeles kam die Diskussion darüber auf, dass man jedem anbieten könne, sich bei Google zu registrieren und von nun an immer einen kleinen Chip mit sich zu tragen, welcher den Google Glass Devices mitteilt, dass die Person nicht gefilmt werden möchte, also unscharf und verpixelt wird. Der Nachteil wäre, dass Google dann genau weiß, wer wann wo war und dass er nicht gefilmt werden will. Naja, schöne neue Welt. Ja, gibt's eigentlich nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe mir diese Sachen mal angesehen, was da besprochen wurde in Los Angeles. Und das ist tatsächlich ernsthaft ein Vorschlag gewesen, dass jeder, der nicht gefilmt werden will von Google als Oberbegriff, auch wenn die Träger dieser Kamerabrillen dann eben andere Menschen sind, der muss sich registrieren, bekommt dann einen Chip, ähnlich wie eine Kuh im Stall oder sowas, den kann er sich ans Ohr hängen und dann wissen die ganzen Brillenträger ringsherum, die mit diesen elektronischen, neumodischen Kram da rumlaufen, der will nicht. Ob das funktioniert, ist die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich, wie absurd oder ist es nicht eigentlich schon pervers, dass ich aktiv werden muss, wenn ich will, dass man nicht gegen mein Persönlichkeitsrecht verstößt? Denn wir kennen ja die Sache mit Gesichtserkennung und den ganzen Krempel. Wir wissen ja, dass wir Gebäude, Gesichter, Straßen, alles Mögliche mittlerweile per Computer erkennen können. So, und ich, um mich davor zu schützen, ist die Brille eigentlich wirklich schon tauglich für uns Menschen? Oder müssen wir erst irgendwelche Gehirnteile abschalten, damit wir so abgestumpft sind und das sagen, was viele Leute schon seit Jahren sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Das heißt, Google kann, oder nicht nur Google, es wird ja auch noch andere Anbieter geben, die eine ähnliche Dominanz entwickeln werden. Die können gern wissen, wann ich wo war, was ich für ein Gesicht gemacht habe, was ich für Laune gehabt habe. Das kann man ja per Software erkennen. Was ich angehabt habe, wie schnell ich gelaufen bin und so weiter, wo ich war, was ich in der Hand hatte, eine Tasche, eine Einkaufstasche von irgendeinem Vier-Buchstaben-Laden, am liebsten eigentlich vom Computer Club 2 oder so weiter. Das sind zwei Sachen. Ich glaube, diese Brille, so schön wie sie ist, kommt aber 20, 30 Jahre zu früh. Zuerst müssen die Menschen so weit abgestumpft werden, dass es ihnen vollkommen wurscht ist. Oder dass sie sagen, wir haben sowieso verloren, wir können nichts mehr dagegen machen und sich einfach ihrem Schicksal hingeben. Eine Sache zu so einer Datenbrille. Google war übrigens nicht der Erste. Ja. Ich habe also schon vor 12 Jahren von IBM so ein Ding in der Hand gehabt. Auch da wurden schon Daten in die Brille eingespiegelt. Das ist also keine Erfindung von Google. IBM hat damals schon ganz schön Fortschritt gehabt. Ja, aber was ich sagen wollte, im Studium, wenn es um viele Daten geht, obwohl ich eigentlich eine Menge in die Birne reinkriege, auch kurzfristig, aber manchmal wünsche ich mir doch noch mehr Informationen, die ich dann weitergeben kann. Da hätte ich sowas ganz gern anstelle eines Teleprompters, wo ich mir vorher selbst meine Daten irgendwo auf mein Cloud schieben kann und dann abrufen kann. Wäre eine schöne Sache, wäre eine neue Anwendung. Aber wie gesagt, übrigens, weil wir gerade dabei sind, Google, die Aktivität ist ziemlich weit eingeschlafen mit diesen Brillen, vielleicht auch aus diesen Überlegungen heraus und Gründen. Und man will erstmal Firmenkunden damit ausstatten in den USA und mal sehen, wie das da läuft. Da kann ich mir vorstellen, jeder, der irgendwelche Geräte repariert, Schaltbilder braucht, Daten braucht, Einstellwerte braucht und so weiter, für den ist so eine Brille hilfreich. Der braucht dann sein Tablett nicht irgendwo in eine Ecke zu stellen, was 25 Mal umfällt und wo er 13 Mal umblättern muss, nur um zu wissen, mit welchem Drehmoment welche Schraube angezogen werden muss. Aber wir werden es sehen. Schöne neue Welt, viele technische Möglichkeiten, aber noch viel mehr Probleme im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes. Da kommt eine Frage von Deo6CE. Carsten, die Frage ist ganz einfach. Er hat sich erstmal vorgestellt, was er gelernt hat, was er studiert hat, dass er sein Hobby als Amateurfunk, wie man Rufzeichen schon erkennen konnte, hat. Und er interessiert sich für SDR, also Software Defined Radio. Das sind also Sticks oder extra Platinchen, wo quasi das Radio, wo ein kleiner Empfänger drauf ist, wo das Radio quasi per Software gemacht wird. Ich habe ja so Sachen schon mal vorgestellt in einigen Sendungen. So, und seine Frage ist, dass er sich eben da mit seinen Freunden da immer kappelt, weil die nicht glauben, was da Sache ist. Also, er möchte überprüfen, ob das Telefon seiner Freunde oder seins wirklich verschlüsselt ist oder ob es nicht verschlüsselt ist. Er möchte wissen, ob zum Beispiel Moto Turbo, D-Star, Tetra und so weiter mit einem SDR-Empfänger hörbar gemacht werden können. Und er hätte ganz gerne eine Sondersendung von mir mit einer kleinen Einweisung, wie er das machen könnte. Das kann ich nicht leisten. Aber grundsätzlich empfangen ist die eine Sache. Hörbar machen ist auch im Grunde genommen das Empfangen und Dekodieren in akustische Signale. Nur Verstehen ist die andere Sache. Die Dinge sind verschlüsselt. Also da hat man nicht so wirklich die Chance, heute etwas zu machen. Es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, bestimmte Verschlüsselungsverfahren auszuhebeln, aber grundsätzlich erstmal nicht. Denn auch unsere Decktelefone, sofern die Verschlüsselung eingeschaltet ist, die kann man einmal nicht live mithören, sondern die können wir aufzeichnen und hinterher dekodieren. Ist die Verschlüsselung eingeschaltet, hören wir nur irgendwelches Gerausche, habe ich in irgendeiner Fernsehsendung vorgeführt. Und ist sie nicht eingeschaltet, dann kann man es natürlich im Klartext mithören. Also empfangen ist die eine Seite. Kann man nahezu alles, was in dem Frequenzbereich ist und nicht zu weit entfernt ist. Ob man das dann die Nutzdaten extrahieren kann daraus, das ist in den meisten Fällen nicht möglich, wenn es verschlüsselt ist. Immer wieder kommen Fragen nach dem Artemega-Projekt, was ich vor einigen Jahren mit Elektra zusammen gemacht habe und in den Fernsehsendungen auch gezeigt und vorgeführt habe. Das Projekt ist seit Jahren abgeschlossen, da tut sich nichts mehr. Wenn da irgendwelche Bauteile, Platinen oder sonst etwas gebraucht werden, ich habe sie sowieso nicht gehabt, sondern ich habe es nur bei Elektro, also fragt bei Elektro an. Aber so viel wie ich weiß, haben die auch schon lange nichts mehr. Und das wieder neu auflegen für drei Leute, werden die auch nicht machen. Die andere Sache, zum Beispiel solche Geschichten wie Magnetschweberegler und ähnliches, da hatten wir mal, ich habe damals mal Platinen verkauft davon und die konnte man sich dann bestellen und waren auch ein paar Bauteile dabei, ein paar spezielle, aber da gibt es auch schon lange nichts mehr. Das heißt also mit anderen Worten, wer zu spät kommt, wem das erst jetzt ein- und auffällt, tut mir leid, kann ich nicht mehr mit dienen, kann ich auch nicht helfen dabei. Und diese Reste, diese Bausätze, ich hatte damals einen Kollegen, aber mit dem ist die Zusammenarbeit vor Jahren auseinandergegangen. Der war irgendwann der Meinung, obwohl er mir keine Rechnung geschickt hätte über die verkauften Bauteile, müsste er mich nun verklagen. Gericht war da anderer Meinung, dass ihm die Bezahlung zusteht, ja, aber egal. Das Thema ist abgeschlossen. Fragen dazu macht nicht mehr viel Sinn. Ich habe auch keine große Lust, bei ganz speziellen Fragen mich da nochmal einzulesen und irgendwelche Sachen aufzubauen. Kann ich auch zeitlich gar nicht. Geht einfach nicht. So, eine Frage, die in der letzten Zeit öfter mal aufgekommen ist, ob man die Audiocasts nicht mit Schlagworten verzieren kann. Damit ist gemeint auf der Homepage, dass ich da irgendwelche quasi Inhaltsbeschreibungen zu den einzelnen Themen reinschreibe. Also, das kann ich nicht leisten. Das ist mir wirklich zu viel. Ich mache das für die Fernsehsendungen und die Fernsehsendungen, nur um es mal zu bringen, also jede Fernsehsendung kostet mich 3 bis 4 Tage Arbeit. Und das heißt, alle 2 Wochen 3 bis 4 Tage. Dazu kommen dann die Audiocasts. Für einen Audiocast brauche ich auch komplett mit allen mindestens mal einen Tag. Das sind 5 Tage. Das heißt, die Hälfte meiner Arbeitszeit in den 2 Wochen geht für den Computerclub drauf. Und dann gibt es noch andere Sachen. Und da gibt es noch Steuerberater. Und da gibt es noch Rechtsanwälte. Und da gibt es noch Korrespondenz. Und da, ich höre auf. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sendung verschlagworten würde, da würde ich ja nochmal 2 Stunden dafür brauchen. Sollte jemand da draußen jetzt zuhören und sagen, Mensch, das ist eine Arbeit, die mache ich liebend gern, einfach melden. Aber da finden wir einen Weg zur Zusammenarbeit. Mich würde es freuen, weil ich so etwas natürlich auch gern hätte. Viele Zuhörer würde es freuen. Und wenn es jemand gern macht und auch gern mit mir zusammenarbeiten möchte, bitte, dann machen wir das eben. Ich bekomme immer wieder Anfragen, da wollten dann Leute unsere Sendung auf ihre eigene Homepage bringen, also ein Audiocast. Das geht nicht. Wenn jemand verlinkt, ist das in Ordnung, aber dann auf unsere Homepage. Nicht die Dateien runterladen, das ist widerrechtlich, sage ich ganz klar. Genauso auch mit der Fernsehsendung. Es gibt auch einige, die sagen, sie wollen das in ihr Programm einbinden. Die machen also quasi ein Radioprogramm im Internet und möchten das da einbinden. Haben wir auch kein Interesse dran. Bei uns gibt es jede Menge Möglichkeiten, das zu laden. Wir haben auch das Archiv dafür. Da muss nicht ein zweiter irgendwo da sein. Es könnte ja auch sein, dass mir einfällt, wenn es dann soweit ist, dass wir auch die Audios über YouTube zur Verfügung stellen, wenn das in irgendeiner Art praktikabel wäre, muss man sehen. Kann ich also so noch nicht so sagen. Also bei Audios haben wir kein Interesse dran. Verlinken, ja, generell erlaubt, aber nicht laden und selbst anbieten oder sonst was. Und verwurschteln, irgendwas vorne und hinten wegschneiden, dranhängen oder auseinandernehmen, sowieso nicht. Und bei den Fernsehsendungen schon mal gar nicht. Dazu habe ich hier noch etwas. Und zwar schreibt da eine Firma, sehr geehrter Herr Back, sehr geehrter Herr Rudolph, durch die letzte Episode des CC2 sind wir auf Ihrem Versuch aufmerksam geworden, alte Computerclub-Folgen Interessenten einfach zur Verfügung zu stellen. Haben wir versucht? Weiß ich gar nichts von. Da wir an alter Computertechnik interessiert sind, ist es für uns außer Frage, diese einmalige Gelegenheit nicht zu verpassen. Kurz und bündig, wir möchten Ihnen gerne bei der Digitalisierung helfen. Sollte es Ihnen möglich sein, die Originalaufnahmen des WDR zu bekommen, so würden wir uns bereit erklären, diese zu digitalisieren, hochauflösend bereitzustellen und hochzuladen. Sollten Sie daran interessiert sein, würden wir uns über eine Antwort sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen und so weiter und so weiter. Fans Ihrer Sendung. Ja, kann ich nur sagen, vielen Dank für das Angebot, aber leider wird nichts draus. Die Sendungen liegen beim WDR. Die Rechte sind so divers verteilt an alle Mitwirkenden von damals. Und die damaligen Verträge geben es nun mal nicht her, dass die Sendung auf irgendeine Art und Weise vermarktet werden. Dann kommen wir auch nicht mehr daran. Wolfgang Back ist Rentner. Die Leute, die wir gekannt haben, sind alle weg. Jetzt gibt's da nur noch massiv unterbezahlte freie Mitarbeiter und Redakteure, die um das Überleben kämpfen. Also ich sehe keine Chance. Und die Schlaumeier, die immer mal wieder anfragen und sagen, hier, ihr habt doch die Sendung bei euch zu Hause auf dem Rechner, auf dem Server, können wir die nicht mal kopieren, könnt ihr die nicht mal irgendwo bei YouTube einstellen und so weiter. Es ist rechtlich nicht in Ordnung. Und dass Wolfgang Back letztens in der Fernsehsendung seine Festplatte gezeigt hat, wo alle Sendungen drauf sind, das sind auch einige, die gesagt haben, ich möchte kopieren, ich möchte mal dies, ich möchte mal das. Kinder, sag doch mal ganz ehrlich. Die Rechte liegen bei vielen Mitarbeitern des WDR und der WDR selbst hat auch Rechte daran. Natürlich habe ich auch ein paar Rechte daran. So, wenn Wolfgang Back aber jetzt gegen die Rechte von vielen Leuten in der Hauptsache gegen die Rechte des WDR verstoßen würde, der bekommt seine Pension von dem Laden. Glaubt ihr wirklich, der würde dem WDR in dieser Art und Weise da, na sagen wir mal, hintergehen und irgendwelche Risiken eingehen? Da wäre schön blöd. Und wenn alles ist, aber das ist er nicht. So, zum Schluss dieser Runde möchte ich jetzt noch hier etwas vorlesen. Und zwar schreibt da jemand aus Kiel, allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Moin, liebe CC2ler, so wie wir uns hier im Norden begrüßen. Ich erinnere mich gut noch an alte Pionierzeiten in der Computerei, als auch ich das Laufen mit dem Rechenknecht gelernt habe. Sehr vieles von Computern hat man sich selbst beigebracht und habe deshalb schon damals voller Begeisterung dem WDR Computerclub verfolgt. Das war einfach nur klasse. Heute freue ich mich jedes Mal wieder auf die neuen Sendungen von euch und als lobend möchte ich anmerken, dass ihr mittlerweile regelrechte Ermittler für Computertechnik seid. Würde der englische Begriff CSI auch auf euch gut passen? Computerszenen Investigator, das wäre also jetzt umgedeutet. Eure Themen sind immer spannend, informativ und wie ich euch kenne, habt ihr sogar schon einen neuen Raspberry Pi 2 in eurem Testlabor implementiert. Ja, ein Testlabor haben wir nicht, aber ich habe einen riesen Bastelraum. Und durchleuchtet ihn von allen Seiten. Und somit grüße ich euch in guter Seefahrertradition mit einem allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Jürgen Schmidt und so weiter. Ganz dicht bei Bremen. Ich stimme dem Veröffentlichen und Vorlesen dieser E-Mail zu. Ja, Jürgen, vielen Dank. Schön, wir hören immer von den Leuten, die wir auf diesen Weg gebracht haben. Und es ist ja auch schön so. So, Windows 10, übermorgen kommt Windows 10, auch bei uns in Deutschland in den Handel. Preise, so offiziell habe ich noch nichts gehört. Man spricht darüber, dass die Home-Edition 135 Euro kosten soll, die Pro-Edition 279 Euro. Man muss mal sehen. Die Retail-Version auf DVD oder auf USB-Stick werden dann natürlich deutlich günstiger sein. Die Preise sind also, wie gesagt, nur vermutet. Richtig ist aber, dass Microsoft offiziell angekündigt hat, dass die Upgrades von Windows 7 und Windows 8 kostenlos verfügbar sein werden. Und dass alle älteren Versionen, also Windows 2000 und XP und was weiß ich, ME und sonstige Krempel, da gibt es nichts Kostenloses mehr. Da muss man also dann die 135 Euro wahrscheinlich latzen. Da kommen wir nicht drum herum. Wer also das neue Windows haben will, muss bezahlen. Gut, dann bei Windows 10 ist schon viel geschrieben und geredet worden. Eine Sache möchte ich mal ansprechen, und zwar Windows Hello. Windows Hello, der eine oder andere hat es vielleicht gehört. Damit kann man sich mit einer RealSense-Tiefenkamera per Gesichtserkennung anmelden an Windows, an die Oberfläche. So, und wie das nun funktioniert, also man setzt sich vor die Kamera. Es gibt ja auch schon Geräte, die haben diese RealSense-Technologie eingebaut und guckt das schön an und bekommt dann gesagt, dass man ein bisschen näher, ein bisschen weiter oder was weiß ich was daran gehen sollte. Und dann versucht Windows zu erkennen, ob ich der berechtigte Benutzer bin oder nicht. Geräte, die heute auf dem Markt sind mit dieser RealSense-Technologie, die sind relativ teuer. Allerdings will Intel noch dieses Jahr im Herbst eine USB-Version auf den Markt bringen, die eventuell um die 100 Euro herum kosten soll. So, es werden also dann im Grunde genommen die einzelnen Pixel des Bildes, meines Gesichtes zum Beispiel, ausgewertet und erkannt, und die Software sagt dann dahinter, der ist es oder der ist es nicht. Ob ich sowas will, ist die eine Frage. Ob ich bei mir zu Hause überhaupt den Rechner sperren muss, was anderes. Ob man das in einem Büro macht, weil man da sein Passwort nicht eingeben will. Man muss sehen, ob sich diese Technologie dann durchsetzt in bestimmten Bereichen. Dann habe ich aber gelesen in der CT, die haben mal getestet mit Masken, sich eine Maske aufgesetzt. Und das wurde aber von dieser Technologie abgewiesen. Es wurde erkannt, da ist kein echter Mensch dahinter. Und hat er gesagt, nee, du kommst hier nicht rein. So, dann hatten wir da ja mit diesem Jeep Cherokee, da haben wir die beiden Jungs in den USA gezeigt, dass es möglich ist, von außen über das Mobilfunknetz, über ein GSM-Modul, was in diesem Fahrzeug standardmäßig verbaut ist, von da aus auf das Entertainment-System zuzugreifen. Die konnten also dann Musik vor, rückspielen, lauter, leiser und was weiß ich nicht alles machen und sind dann darüber auch in das Bordnetz des Fahrzeuges hineingegangen. Da war es ihnen dann möglich, zum Beispiel Gas zu geben, und haben dann später haben Testfahrt gemacht mit den Journalisten und haben von außen das Ding dann gesteuert. Der wusste ja, worauf er sich eingelassen hat. Und haben dann anschließend es sogar geschafft, von außen über diesen Weg, über Mobilfunk, Mobilnetz, das Entertainment-System und von da aus in das Bussystem des Fahrzeuges die Bremse außer Betrieb zu nehmen. Das ist ja schon eine Nummer. Gut, hier gehört ein immenses technisches Wissen und Verständnis dazu. Man muss verschiedene Technologien zusammenbringen, muss wissen, wo man was hineinstecken muss, damit was wie reagiert. Es ist auch kein gerader Weg. Sie haben so ein bisschen was rausgelassen, wie sie es gemacht haben, aber natürlich nicht im Detail. Ja, und daraufhin hat die Autofirma erstmal 1,4 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen in die Werkstatt und gesagt, wir müssen was machen. Obwohl sie es vorher wussten, aber erst auf diesen öffentlichen Druck hin. Die sollten sie was filmen. In Deutschland ist sowas nicht möglich. weil die Fahrzeuge kein GSM-Modul haben. Kein GSM-Modul? War da nicht was? Diese Notruffunktion, Vorschrift von der EU, da kommt was auf uns zu. Das heißt also, unsere neu zugelassenen Fahrzeuge irgendwann nächstes Jahr müssen ja ein solches GSM-Modul eingebaut haben. Die brauchen da nicht mal einen SIM. Und wenn das da genauso möglich ist, dann von außen darauf zuzugreifen, weil der Gesetzgeber es verordnet hat, dass wir im Notfall automatisch eine Hilfe zugestellt bekommen von außen, damit dann die Hilfestellen, Polizei, Feuerwehr und so weiter, wissen, wo ich mich befinde und was Sache ist. Wenn es auf dem Weg dann auch geht, dass ich mir die Bremse ausschalten, dann macht das Sinn. Nee, Entschuldigung, das war böse. So, jetzt kommt aber noch etwas dazu. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da haben die Engländer, britische Sicherheitsspezialisten, jetzt davor gewarnt, ihnen ist es experimentell, also nur im Labor, gelungen, das Digitalradio DAB Plus, was ja kommt, weil irgendwann unser OKW, was sie seit Jahren versuchen, abgeschaltet wird. Norwegen zum Beispiel ist es schon so weit. Ja. Und Holland glaube ich auch. Da hat man so etwas gemacht, einfach weil das Radio in dem Fahrzeug drin war, dass man von außen, und man hat also dann einen Radiosender bauen müssen, einen DAB-Sender. Ist nicht ganz einfach, aber es gibt Chips dafür und so weiter. Man kann es also machen. Und hat darüber dann Informationen, weil es digitales Radio ist, in das Fahrzeug gebracht und ist von da aus auch wieder über diesen Entertainment-Bereich in die Fahrzeugelektronik hineingegangen, in die Bussysteme und hat gezeigt, dass man auch darüber Angriffe fahren kann. Die haben Gott sei Dank gar nichts rausgelassen. Nur die ganze Sicherheitsgeschichte im Moment macht sie mir eigentlich immer nur noch Angst. Wenn das alles so unsicher ist, wenn ich über Telefonnetze in das Fahrzeug eingreifen kann, wenn ich das sogar über ein Radio machen kann, wo soll denn das noch hinführen? Also, wir müssen jetzt nicht in Panik weglaufen. Wie gesagt, in Deutschland sind diese GSM-Module noch nicht eingebaut. Wenn, muss man jetzt genau drauf gucken, ob das, was da kommt, dann auch sicher ist, damit die Lücken, die jetzt offensichtlich geworden sind, vielleicht bis dahin zu sind. Und mit diesem Radioscheiß, das ist ja noch schlimmer. Mal sehen, was da ist. Ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Und wenn das dann bei uns mal soweit ist, werde ich mal sehen, ob ich mehr Informationen habe. Sowas würde ich gerne mal nachvollziehen mit irgendeinem kleinen DAB-Radioempfänger und einem kleinen Sender und mal gucken, was man da eigentlich machen kann. Vielleicht hilft es ja dann den Herstellern dieser Radioempfänger, diese DAB-Plus-Empfänger, die Lücken dicht zu machen. Zumindest sollte man aber das Entertainment-System nicht mit dem restlichen Fahrzeug so verbinden, dass man daraus zugreifen kann. Stell mir mal vor, dann singt noch irgendeiner, was weiß ich, was für ein Dödel, irgendein Lied und die Elektronik meint plötzlich, sie müssen Rückwärtsgang reintun bei 150. Naja, auch etwas überzogen, aber möglich scheint ja wohl alles, so wie sich das anhört. So, eigentlich wollte ich ja noch was über New Horizons und Pluto erzählen und so weiter. Gibt es ganz irre Geschichten, aber jetzt sind wir schon wieder am Ende. Mann, zu viel gelabert. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem ein bisschen gefallen, war unterhaltsam. Ich werde mal sehen, dieses Thema New Horizons werde ich vielleicht nächste Woche mal aufgreifen. Wird dann vielleicht ein bisschen monothematisch werden, aber ich denke auch sehr interessant. So, das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben, wünsche allen, die unterwegs sind, einen schönen Urlaub, schönes Wetter. Ich drücke die Daumen. Oh, nee, geht ja gar nicht. Daumen drücken und Daumen nach oben. Ich sage immer ein Bit übrig behalten und mit der anderen Hand drücke ich dem fürs schöne Wetter. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.